Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Eine Woche nach unserer Ulrike Dresner-Folge, nach dem langen Interview, das wir mit ihr geführt haben. Wie ging es dir? Wie fandest du das Gespräch?
Na, wie immer sehr inspirierend. Ich fand es auch mal toll, so spezifisch über ein bestimmtes Werk zu sprechen. Das letzte Mal, als wir Ulrike Dresner, also jetzt das vorletzte Mal, als wir Ulrike Dresner interviewt hatten, hatten wir auch
den breiten Bogen
gespannt und diesmal so fokussiert reinzugehen. Das war schon wieder sehr toll und ich bin immer auch stark beeindruckt von dieser Produktivität. Und gleichzeitig, ich kenne diese Produktivität eben oft von anderen Genres zum Beispiel, also im Bereich Krimi oder Historienroman, wo einfach sehr viel passiert und sehr viel erscheint. Aber in einem Bereich, wo es sehr künstlerisch in der Sprache zugeht, also das kenne ich ja eher weniger. Und deswegen finde ich diese Kombination immer ziemlich spannend.
Ja, was ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, sie hat ja darüber geredet, viel über eben dieses Buch und was sie sich so vorstellt. Und das ist ja auch ein Angang an den antiken Mythos und die Frage, wie man den umschreiben kann aus moderner Sicht und sowas. Und deswegen bin ich irgendwie bei diesem Werk tatsächlich besonders ganz gespannt drauf, wie die Rezeptionsgeschichte sein wird. Also sozusagen, weißt du, wie wird es von den Medien aufgegriffen und wie wird es aber auch von den Lesern und Leserinnen aufgegriffen, weil man sich ja, also sie hat sich ja an einen sehr großen Stoff einfach rangewagt und hat den sozusagen auch in eine sehr eigene Version umgewandelt.
Ja.
Und darüber hat sie auch viel erzählt. Und da bin ich einfach total gespannt, wie da so das Echo wird und wie groß da so das Echo wird.
Mhm.
Ne?
Ja.
War auf jeden Fall wieder cool. Und wahrscheinlich können wir dann in einem halben Jahr das nächste Gespräch führen zum nächsten dicken Buch von ihr. Ne?
Im Vulkan. Josef, wir haben uns beide eine Doku angeschaut, weil uns dieses Thema nicht so richtig loslässt. Der in Algerien geborene Schriftsteller Boualem Sansal ist immer noch in Haft in Algerien. Und diese Doku, die ist schon vor der Inhaftierung entstanden. Aber hat, finde ich, auf Arte, wir haben den Link natürlich auch wie immer für euch in der Folgenbeschreibung, aber die hat mir einen sehr, sehr guten Einblick gegeben in sein Schaffen und in sein Schreiben. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war extrem erstaunt davon, wie eng in diesem Werk Politik und Sprache verknüpft sind. Also diese Doku konnte mir total plausibel machen, auch wenn ich nicht alles verstanden habe, was so diese geschichtlichen Entwicklungen betrifft in Algerien. Aber was ich verstanden habe, ist eben, wie Boualem Sansal Geschichte bezeugt, selber davon betroffen ist und das dann in Romane umwandelt, die wiederum rückwirken auf die Strukturen im Land. Und diese enge Verzahnung, die macht ja auch Bücher aus, die wirklich zeitgeschichtlich super, super wichtig sind. Und mir war eben vorher nicht klar, wie das in der Praxis tatsächlich vonstatten geht, diese enge Verzahnung.
Genau, du hattest gesagt, er ist in Algerien geboren, er ist ein Algerier sozusagen. Mhm. Er ist auch nicht, also seine Eltern waren keine Franzosen, sondern die waren Algerier. Sein Vater kam vom Land, das erfährt man in der Doku. Der war ein Bauer, eher einfach, aus einer eher einfachen Familie, wenn man das so sagen kann. Und die hatten auch eher vom Islam geprägt sozusagen. Die Religion wurde da sehr gelebt. Und seine Mutter kam aus der Stadt, ist ins Gymnasium gegangen.
War
was
sehr
nicht,
fortschrittlich,
was nicht so selbstverständlich war. Und die Familie von der Mutter war halt sozusagen sehr gut assimiliert an das französische Kolonialsystem. Also die haben halt da sozusagen eine relativ hohe Stellung gehabt, haben in der Stadt gelebt und hatten das. Und er beschreibt in der Doku, letztlich ist die Doku so ein bisschen wie Geschichtsunterricht aus der aus der Sicht von Boualem Sansal.
Mhm.
Also er erzählt uns die algerische Geschichte verbunden, immer so vor, er sitzt da so vor am Meer. Das ist irgendwie auch ein total cooles Setting, finde ich.
Ja.
Und er erzählt uns quasi die Geschichte seines Landes verbunden mit seiner Familiengeschichte. Und die algerische Geschichte war eben so, dass es diese zwei Seiten gab. Es gab die Leute, die sich halt gut mit diesem französischen Kolonialsystem assimiliert haben, die sogenannten Pieds Noirs. Und es gab die anderen und natürlich auch die Franzosen, die nach Algerien gezogen sind und da gelebt haben und das Land auch auf ihre Weise geliebt haben, auch wenn sie sozusagen Kolonialisten waren und sich das angerissen haben. Und es gab eben die andere Seite, die Leute, die in Algerien gelebt haben und die gesagt haben, das ist eigentlich unser Land und die sollen da weg und wir wollen mit den Franzosen, mit dem Kolonialsystem nichts zu tun haben.
Mhm.
Und diese Seiten haben das Land irgendwie immer so ein bisschen, also es gab einfach in der algerischen Bevölkerung so einen Riss. Und dann ist es aber passiert und das erzählt er halt, wie die Unabhängigkeitsbewegung immer stärker wurde. Das war ja tatsächlich in vielen Ländern so um diese Zeit rum und wie es dann eben irgendwann zum Krieg kam. Zwischen den Franzosen und der FLN, der Unabhängigkeitsbewegung der Algerischen, die dann immer stärker wurde, die dann immer von einem immer breiteren Bündnis der Bevölkerung getragen wurde und die haben halt Terrorakte einfach verübt.
Hm.
Und die französische Regierung hat dann Soldaten geschickt und dann gab es diese berühmte Schlacht von Algier und Sansal erzählt es, wie seine Mutter war ja Krankenschwester und erzählt dann, wie er das einfach miterlebt hat. Auch diese Und das ist, glaube ich, bei ihm so ein bisschen so ein besonderes Ding, dass er sowohl diese von seinem Vater her diese algerische Seite kennt, also die Leute auf dem Land, die diese Unabhängigkeit dann irgendwann wollen und irgendwann natürlich auch die Leute in der Stadt, aber durch seine Mutter auch die Seite von den Leuten, von den Franzosen zum Beispiel, die mhm. da halt leben und die von einem Moment auf den anderen nicht mehr sicher sind, die dann die Mutter fragen, so was wird denn jetzt mit uns, wenn ihr ja. die Unabhängigkeit kriegt und sowas. Und er erzählt dann so diese, ja, den Kampf um Unabhängigkeit und das Chaos, was dann so ein bisschen folgt und wie es dann später nochmal zu einem Bürgerkrieg kommt, weil eben, und das haben wir jetzt in vielen Ländern, das hat mich auch so ein bisschen an die Situation in Syrien oder so erinnert, dieses Dann ist eine Freiheit da, aber dieses französische Kolonialsystem hat natürlich dem Staat und der Gesellschaft auch einen Rahmen gegeben. Und dann ist der plötzlich weg und dann gibt es plötzlich halt verschiedene Gruppen, die um die Vorherrschaft kämpfen oder die sagen, auch verschiedene Vorstellungen, wohin der Staat gehen kann. Und das, was Sansal so erstmal so erfolgreich gemacht hat und dann aber so schwierig für aus der Sicht der algerischen Regierung war, dass er halt sehr den Finger in die Wunde gelegt hat und eben genau sich das angeguckt hat und das Chaos benannt hat und das, was schiefgelaufen ist in diesen ganzen Prozessen nach der Unabhängigkeit,
ja.
Wie man sich zum Beispiel dem russischen System angenähert hat, dem Sowjetsystem in der Wirtschaft und das einfach nicht funktioniert hat und so weiter. Er hat diese ganzen Analysen gemacht und erstmal gab es Politiker wie Bouteflika, der Algerien dann lange geprägt hat als Staatsoberhaupt, die das positiv fanden, die das ähnlich gesehen haben wie er, was in Algerien schiefgelaufen ist und
ja.
was besser laufen muss. Und dann ist es aber so gewesen, dass, und das kommt auch in der Doku, finde ich, sehr schön raus, dass eben das die Vorstellung hatten, man muss Algerien mehr arabisieren, mehr Islam, also den Islam sozusagen zur vorherrschenden Religion machen und alles islamistisch nach ägyptischem Vorbild oder nach dem Vorbild anderer Länder
ja.
ausrichten. Und dagegen hat Sansal richtig was. Sansals Vorstellung ist quasi also dieses Staat und Religion gehören einfach getrennt.
Und erstaunlich ist aber, was er ja berichtet, dass es in seinem Aufwachsen durchaus noch die Situation gab oder auch davor, dass jüdische, christliche und muslimische Bevölkerungsgruppen sehr friedlich zusammengelebt haben. Das hat mich ein bisschen an Wien erinnert. Also es gab ja und diese Vielvölkerstaaten und so weiter. Mhm. Also es gab ja doch Zeiten, wo ich weiß ja, also auch so osteuropäische Regionen, wo diese Vielvölkerstaaten oder diese Vielvölkerstädte, die extrem kulturell geprägt waren aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, wo man auch das Gefühl hat, es gab bestimmt vereinzelt Spannungen, aber insgesamt hat sich das extrem befruchtet und es war einfach normal, dass diese Sachen auch für Boualem Sansal zum Teil einfach völlig normal waren. und dass eben nach der Unabhängigkeit dahin nicht zurückgefunden worden ist, sondern dass dann Menschen an die Macht gekommen sind, die wiederum zu wissen glaubten, was jetzt gut für Algerien ist und dass das vor allem eine ganz wesentlich in die Politik getragene, ein Islamismus ist letztendlich.
Genau, und es gibt eine, finde ich, ziemlich bezeichnende Szene in der Doku, da stellt nämlich ein junger Mann bei einer Lesung in Frankreich Sansal die Frage oder sagt so, also ehrlich gesagt, wenn sie da immer so über den Islam schimpfen, dann klingen sie so ein bisschen wie die Rechten, also wie Le Pen und so, also
das ist ja auch ein berechtigter Einwand.
Und der junge Mann sagt, genau, das ist ein Einwand, den es gibt, aber ich finde auch, es gibt dann auch eine deutliche Antwort. Die Antwort ist nämlich, dass Sansal sagt, Religion ist sozusagen der Islam als spirituelle Religion ist total wertvoll. Er erzählt dann, wie seine Mutter das ausgeübt hat, ja, wie die so sehr gläubig war und auch nicht viel erwartet hat oder so, sondern einfach Religion wirklich als, ja, in ihren Alltag eingewebt war. Wogegen er ja kämpft ist, und ich glaube, das ist schon sehr wichtig, und da sieht er es halt sehr, sehr anders als einige Leute in Algerien und vor allem auch viele einflussreiche Leute in Algerien. Er kämpft dagegen, dass die Religion Teil der Politik ist. Er will die weghaben von der Politik. Er sagt, das ist was Individuelles. Religion sollte immer sozusagen was Individuelles sein, was man selber ausübt als eine spirituelle Praxis.
Ja.
Und dann kann das gerne der Islam sein. Er hat dagegen nichts, aber er hat halt was gegen Islamismus, gegen die Politisierung sozusagen des Islam und gegen die Vorstellung, dass man einen islamischen Staat gründet und dass man in dem Zuge halt auch die Freiheiten beschränkt. Und das sieht er als falschen Weg für Algerien.
Und das ist ja auch nichts, finde ich, also keine radikale Ansicht, sondern im Gegenteil, das haben andere Staaten ja auch irgendwie durchgearbeitet, diesen ganzen Prozess in Bezug auf das Christentum zum Beispiel.
Genau, Frankreich zum Beispiel. Ja. Und das ist ja letztlich auch das, ne, ich glaube, das ist auch ein Stück weit halt das Vorbild. Und das ist aber auch, das hat ihm halt in einem System in Algerien, was sich halt eher in die andere Richtung, nämlich Richtung islamistischem Staat oder starken islamistischen Einflüssen im Staat, im Bildungssystem und so weiter entwickelt hat, hat ihm das dann halt, nachdem er erstmal zu Prominenz gekommen ist, als Kritiker, als Beobachter, als Beschreibender der politischen Entwicklung in Algerien, hat ihm das dann viele Feinde gemacht. Und ich meine, jetzt sitzt er immer noch im Gefängnis und kommt einfach, also es gab ja viele, viele Appelle und der Fall seiner Verhaftung und auch, dass er jetzt im hohen Alter da sitzt und man auch weiß, es geht ihm gesundheitlich nicht so gut.
Er hat Krebs, glaube ich, ne?
Genau, ja. Sorgt auch für Verwerfungen ja immer noch zwischen der französischen und der algerischen Politik. Aber ich finde, es ist wirklich, gerade weil der Fall immer noch aktuell ist und weil man das auch nicht vergessen darf, dass dieser Mann da immer noch sitzt und weil der Druck auch weiter hochgehalten werden muss, ist diese Dokumentation absolut empfehlenswert, oder?
Ja, ich glaube auch, um diese enge Verknüpfung zu verstehen, von der ich anfangs gesprochen habe, und um zu verstehen auch, was wir in den letzten Folgen immer und immer wieder thematisiert haben, wie wichtig die Literatur ist und wie viel Kraft sie anscheinend ja doch hat, auch wenn es manchmal angezweifelt wird.
Und wie viel Angst sie manchen Leuten macht.
Ja.
Ne? Wir kommen noch, Literatur kann so sein, kann sehr politisch sein, Literatur kann aber auch anders sein und deswegen, verzeih mir meine Überleitung, aber wir kommen jetzt nämlich zu zwei kleinen Themen, von denen ich dir unbedingt erzählen wollte. Einmal gibt's Saucy Books jetzt in London. Das ist ein Buchladen, der macht nur Romance Novels.
Also oh, wow,
wir hatten ja drüber geredet, ne?
New und Adult sozusagen.
New Adult, genau. Ja, die haben sich da komplett drauf spezialisiert. Und was ich das Interessante fand, dass es irgendwie gerade wohl in London so ist, dass, also und das gilt für sicher für viele Großstädte, dass immer mehr Leute vereinzelt leben. Also dass es immer den Leuten immer schwieriger fällt, irgendwie in so einem Großstadtleben, wo ja auch die Mieten enorm teuer sind, wo du extrem viel damit beschäftigt bist, überhaupt, sage ich mal, zu überleben, in Anführungszeichen. Ja. Beziehungen zu finden und Familien zu gründen und so weiter. Das verschiebt sich auch immer alles. Und diese Leute finden irgendwie in diesen Romance-Novels so eine Art von Zusammenkommen oder von Gemeinschaftsgefühl oder sowas. Und deswegen scheint sich das halt so krass zu lohnen, dass du wirklich einen ganzen eigenen Buchladen damit machen kannst.
Das wundert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil auch der Absatz dieser Bücher ja grundsätzlich der einzig wachsende Absatz im Buchmarkt ist, wenn ich jetzt richtig gerade die Zahlen sozusagen zusammenfasse.
Total.
Und eigentlich nur folgerichtig, da einen ganzen Store draus zu machen und warum das bei der Bevölkerung so gut ankommt, da hatten wir ja in unserer New Adult-Folge drüber gesprochen, ne? Das hat auch den Reiz jetzt bei mir sozusagen, also der hat ja durchaus bei mir auch gegriffen, auch wenn ich gar nicht die richtige Leserin für diese Bücher bin, aber dass halt diese ganzen Probleme sich immer lösen lassen, dass das irgendwie immer so gut ausgeht und alle am Ende irgendwie zusammenkommen.
Ja, und damit kommen, heute ist der Tag der Übergänge, damit kommen wir nämlich gleich zum nächsten Thema.
Eine Frage noch. Warst du dort?
Nee, natürlich nicht.
Natürlich nicht. Da hast du so Prinzipien.
Das wäre mir so peinlich gewesen, stell dir mal vor. Nee, tatsächlich habe ich es erst gelesen, nachdem ich dort war. Ich bin ja bald wieder in London und dann gehe ich, glaube ich, schon mal hin. Wobei, sie haben es schon auch krass danach ausgerichtet. Mhm. Also es ist schon auch so, ich meine, der Name ist Saucy Books und das ist alles so ein bisschen, da drin sieht es schon auch aus, dass ich so denke, das könnte meine Peinlichkeitslevel so ein bisschen hoch.
Aber Josef, so also ich finde, ehrlicherweise, du rennst wirklich zu jedem Toten.
Ja.
Und aber, dessen Grab, du musst einfach halt in diesen Bookstore.
Ja,
für
ich
mich.
Gehe da, ich mache da ein Foto von für dich so. Dann so unauffällig mit so einer Kappe, weißt du, so in der Ecke so. Okay, aber wir wollten noch zu was anderem kommen, nämlich es gibt Read-Dating. Es ist der neueste, oder ist es der neueste Trend, ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die wohl erstaunlich gut funktioniert. Und es ist jetzt auch nach England rüber geschwappt, deswegen
habe ich davon
gelesen. Aus den USA
oder woher?
Aus den USA, okay. Na klar, ja. Ne, wo wir die Trends herkriegen. Und zwar von dem Startup Board of Dating Apps. Und das hat sich 2023 gegründet und hat damit angefangen, in New York in Buchläden Dating-Events zu veranstalten.
Oh.
Und die Idee ist, du nimmst quasi Bücher mit, die dir was bedeuten oder ne, so einfach Bücher. Da schreibst du deine Handynummer rein, dann triffst du dich da halt, man zahlt so einen Eintritt und überall, wo es funkt oder wo es interessant ist, tauscht man halt Bücher aus dann. Also ne, dann gebe ich dir quasi so das Buch und dann hast du halt meine Hände. Ich finde es auch so richtig toll. Und jetzt hat das erste Ding in England stattgefunden, im ersten Buchladen und es war einfach so lustig, weil diese Frau hat halt die Leute gefragt, also da ist halt eine Journalistin gegangen und hat da so einen Erfahrungsbericht drüber geschrieben. Und sie hat dann die Leute gefragt, warum, welche Bücher sie mitgenommen haben und warum. Und da gab es einfach so lustige Geschichten. Also, ich erzähle dir mal ein paar. Eine hat ein Buch mitgebracht, in dem die Kirche beleidigt wird, weil sie gemeint hat, sie hofft, dass dieses Buch ihr jetzt beim Daten die christlichen Spinner vom Leib hält. Und dann meinte die Journalistin, sie glaubt, dass diese Frau nicht zusammenkommen wird mit dem Mann, der ein Buch dabei hat, was irgendwie christlicher Feminismus heißt. Und dann gab es eine, die hat Bücher mitgebracht, die sie eher so mittel fand, weil sie nicht ihre Lieblingsbücher verschenken wollte. Also eher so der pragmatische Ansatz.
Okay, aber auch kein vielversprechende Strategie, ne?
Nee, und dann eine, und das fand ich auch gut, die hat einfach ihre eigenen Bücher mitgebracht, die sie geschrieben hat und im Eigenverlag gedruckt hat. Da meinte die Journalistin dann so, okay, ist das jetzt sehr arrogant oder ist es einfach nur sehr praktisch gedacht, weil man halt so viele von denen rumliegen hat, ne?
Ja.
Aber was sie beschrieben hat, und das kann ich mir richtig gut vorstellen, ich meine, du hast es jetzt gerade auch gesagt und ich könnte, also ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe, dachte ich so, wäre ich Single, würde ich das auf jeden Fall probieren im Vergleich zu all diesen Dating-Apps und
sowas. Absolut,
Weil was sie beschrieben hat und was, also sie meinte, da haben sich total viel Begegnungen ergeben und ganz viele sind dann noch später weiter in die Bars und sowas.
Mhm.
Und sie, also ihre Hauptbeobachtung war halt, alle waren so total entspannt, weil sie wussten, wenn jetzt irgendwie das Gespräch mal stockt oder so, wir haben immer was, worauf wir zurückfallen können, nämlich Bücher so, ne? Du hast immer so ein Gesprächsthema, was weit genug ist und du weißt, dass dieses Thema sozusagen da ist und das fand ich irgendwie total schön. Also ich finde, das könnte sich gerne durchsetzen. Das können sie gerne in allen Großstädten machen, wo so viele Leute und auch überall sonst, wo so viele Leute noch suchen. Weil das hat sich für mich total schnell erschlossen, wie gut der Gedanke einfach dahinter ist.
Es ist großartig und es ist der erste und einzige Moment, in dem ich gerade so denke, oh Mann, dafür würde ich sich fast nochmal
ansehen. Ja, ich auch. Ich dachte das auch so, ne? Das wäre irgendwie schön, dann würde man das gerne mal ausprobieren.
Aber vielleicht müssen wir sowas veranstalten. Wir sind beide verheiratet und in Langzeitbeziehungen. Vielleicht sind wir die besten Hosts für so ein Event, Josef.
Wir hosten das jetzt, ja. Also ich finde, das sollte es auch unbedingt hier geben. Und im Zuge dieses Artikels bin ich auch über einen Instagram-Account gestolpert, den ich dir unbedingt auch empfehlen muss. Den können wir auch mal verlinken vielleicht. Kennst du Hot Dudes Reading?
Oh, das klingt so, als ob ich es kennen sollte.
Das ist einfach so herrlich. Da posten, das ist doch manchmal bei so Accounts so, wenn es dann so ein Thema gibt, dass Leute dann einfach dann den Bilder schicken und dann veröffentlichen die immer so.
Ja.
Und der Account hat sich zum Ziel gesetzt, heiße Typen, die lesen. Und ich muss sagen, das ist einfach so geil. Weißt du, so in der U-Bahn, am Strand, irgendwie beim an irgendeinem Brunnen sitzend.
Ja.
Und dieser Account ist einfach so cool, weil der so, der bricht auch so das ganze Bild von Männlichkeit so ein bisschen auf. Das sind teilweise übelst durchtrainierte Typen, die dann so in ihre Bücher versunken sind.
Ja.
Und ich liebe diesen Account einfach.
Ja, ich habe es gerade schon ausgecheckt.
Wir müssen den unbedingt mal.
Ich folge dem gleich mal rein.
Ja.
Hier.
Ja.
Aber guck mal, da siehst du auch, dass
1,3 Millionen Follower.
Ja, und so, das ne? Who is Who der Leipziger Szene wird mir hier direkt als Follower angezeigt. Verena Kessler, oh Gott, jetzt habe ich nur den Instagram-Namen vor mir. Ruth Maria Thomas, genau, das war ist die korrekte Dechiffrierung. Und natürlich die Frankfurter Buchmesse direkt am Start und reingefolgt.
Aber es ist echt cool. Also es macht Spaß irgendwie, der Account. Das ist mir dann auch noch so aufgefallen. Also lesen ist sexy, bleibt sexy irgendwie.
Ja, auf jeden Fall.
Auf die eine oder andere Weise.
Und Josef, guck mal, wie schön das auch klingt. Wasser und Buch. Das Date für literarische Grundbedürfnisse. Ich sehe da was auf uns zurollen.
Okay, wir besprechen das weiter. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Die helle Kammer. Josef, wir haben uns mal wieder der kurzen Form gewidmet. Erzählungen.
Na, wir machen halt, ja genau. Was steht bei dir eigentlich drauf, weißt du das? Erzählungen?
Minimalgeschichten. Dazu kommen wir noch.
Minimalgeschichten, gut. Also ich würde sagen, das, was ich gelesen habe, sind so ganz klassische Short Stories. Fangen wir mit meinem an? Oder?
Ja, wir fangen mit deinem an, aber kurze Frage. Short Stories, genau, ich sehe es hier gerade, Stories steht drauf.
Ja.
Aus dem Englischen von...
Ich meine, das Short wird meistens nicht mehr dazu geschrieben, ne? Also ich glaube...
Ja.
Also meistens steht dann Stories drauf, genau.
Verstehe. Ja, und ich meine gerade auch noch in der englischen Tradition finde ich dieses immer passender als den Begriff Erzählung dann. Weißt du, was ich meine?
Total, das ist ja auch, sage ich mal, der korrektere Begriff. Also, ne, was Raymond Carver geschrieben hat, was Hemingway geschrieben hat, das ist die klassische amerikanische Short Story.
Ja.
Und oft sind die Erzählungen, die aus Amerika kommen, auch in dieser Tradition, wobei man ja sagen muss, dass darüber haben wir uns auch schon unterhalten, diese Begriffe von Erzählung, Short Story, Geschichte, was weiß ich, das ist eh ein sehr fließendes
ja.
Ding.
Ich finde es sehr, sehr schön, dass das ja auch im Team übersetzt wurde und vor allem auch von einem Schriftsteller.
Mhm.
Aus dem Englischen von Bettina Barbanel und Clemens J. Setz.
Und das bringt mich gleich zum ersten Punkt, den ich machen würde gerne, bevor ich auf das Buch eingehe. Erstmal kurz. Das ist Zach Williams, Es werden schöne Tage kommen. Das ist unser Kurzgeschichtenband, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und das Besondere darin ist, es ist ein Debüt.
Mhm.
Und der Zach Williams wurde in Wilmington geboren. Das genaue Datum ist unbekannt. Also ich habe mal geguckt, irgendwie steht nirgendwo.
Kann man auch ein Geheimnis draus machen.
Ich hätte ihn jetzt irgendwie mal so in seinen 40ern geschätzt. Weiß nicht, was du vom Bild her sagst. Könnte sein, irgendwie so. Auf
also
jeden Fall
finde,
jetzt noch nicht 70,
nee.
Und aber auch nicht mehr 20.
Mhm.
So. Er hat Creative Writing studiert an der New York University und parallel schon Kurzgeschichten veröffentlicht. Und der Punkt mit Clemens J. Setz ist für mich, dass er einfach schon, das ist so einer von denen, wo bevor das Ding rauskommt, ist irgendwie schon lauter Vorschusslorbeeren und lauter so, das ist jetzt ein wichtiger.
Mhm.
Er hat nämlich seine Erzählungen, bevor er dann diesen Band rausgegeben hat, schon im New Yorker und in der Paris Review veröffentlicht und hat eine Fangemeinde um sich geschart. Er war auf der Obamas Leseliste für 2024 hinten drauf. Ich weiß nicht, wer die Blurbs geschrieben hat.
Jonathan Safran Foer und Percival Everett.
Genau. Also auch Percival Everett war ja mit James vor kurzem noch, glaube ich, den Pulitzer-Preis gewonnen.
Mit James? Ach, so heißt
James
das Buch.
James heißt das Buch, wo er Huckleberry Finn nochmal neu erzählt.
Ah.
Aus der Sicht von einem Schwarzen. Also sozusagen aus der Sicht von, ist das dann Huckleberry? Naja.
Gott, da fragst du
jedenfalls,
mich was.
Jedenfalls ist dieser Roman, hat auch viele Preise gewonnen.
Mhm.
Und das ist schon, also... Er kommt schon mit sehr viel Vorschusslorbeeren an, dieser erste Erzählband von Zach Williams. Das wollte ich nur sagen. Und ich glaube, dazu passt auch ein bisschen, dass dann eben Clemens J. Setz ist ja auch ein prominenter deutscher Schriftsteller.
Absolut,
einfach,
vielfach ausgezeichnet.
Genau, das dann
der
übersetzt.
Trost der runden Dinge fand ich großartig, aber das
okay.
Nur am Rande.
Da müssen wir, ich habe mich immer schon gefragt, wie der so schreibt und wie der so ist. Das ist ja ein sehr eigenwilliger Typ irgendwie so. Ich habe den auf der Buchmesse so ein paar Mal gesehen, so, aber da können wir gerne mal drüber reden. Einfach
Mama.
Mal über ein Buch von ihm, super. Genau, und Zach Williams lehrt heute an der Stanford University und lebt in San Francisco. Und ich habe das schon gesagt, es werden schöne Tage kommen, ist das Debüt von ihm. Ein Band mit Short Stories erschien bei DTV. Und ich habe das Buch, das war ja mal wieder so ein Buch, das habe ich auf auf der Fahrt zu meiner Mutter nach Holland gelesen. Da sitzt man relativ lange im Zug, so 9 Stunden am Stück. Es war schön. Ne? Wir haben uns da ja schon öfters drüber unterhalten. Wir lesen ja auch, glaube ich, beide manchmal sehr getaktet und sehr so, okay, so und so viele Seiten pro Tag, dann wird's fertig. Und trotzdem sind diese Leseräusche auch schön. Ne? Also so dieses so, wo man dann, man merkt auch, wie alles so ein bisschen leichter wird, wenn man einfach drin bleiben kann, so in der Welt und in allem. Ne? Und wie man so dann so durch, genau. Ich habe auch gesehen, dass das Buch schon die 4. Auflage ist.
Was?
Und das Buch ist dieses Jahr erschienen.
Okay, wow.
Also da wollte ich nur noch mal kurz darauf hinweisen, dass es ja immer so ist, dass gesagt wird, Short Stories verkaufen sich so gar nicht. Und ich glaube da einfach nicht dran. Ich glaube auch dran, dass das irgendwie irgendwann die Verlage auch mehr noch machen. Wenn nämlich, also ich habe so das Gefühl, in unserem Internetzeitalter, kurze Aufmerksamkeitsspanne und so, sind Erzählbände eigentlich schon was, was eigentlich auch gut reinpasst.
Mhm.
Und ich habe das Gefühl, aber das Ding ist, dass meistens halt die amerikanischen veröffentlicht werden, weißt du? Die, die von irgendwelchen Amis dann, da wo sie erfolgreich sind, dann kommen die auch in Deutsch raus. Also
absolut.
Es gibt ja Erzählbände, die kommen.
Und
aber von Deutschen
wird es irgendwie in der
Regel nicht so gern veröffentlicht.
Und ich denke auch an diesen Hype, der ist schon einige Jahre her, über Kristen Rupenian oder wie die hieß?
Genau.
Milk, irgendwas mit Milk?
Ja, ja.
Das war ja auch so ein Erzählungsband und den fand ich zum Beispiel auch extrem krass, weil man so reingerutscht ist. Und
es gab das ja auch früher mal, das ist jetzt schon eine Weile her, aber mit Judith Herrmann. Also ich glaube irgendwie ganz ehrlich, das wäre irgendwie schön, wenn die Verlage auch ein bisschen mehr noch hinter Short Stories stehen würden, weil ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass man einfach von vornherein immer sagt, ja, es verkauft sich eh nicht, das will keiner lesen und sowas. Mhm. Und wenn, also ich finde es bei dem Buch fand ich das einfach ziemlich beeindruckend oder überraschend, dass das wirklich schon die 4. Auflage ist von einem Buch, was in diesem Jahr erschienen ist. Okay. Ich habe es jetzt mal so gemacht, Lynn, weil es sind einfach verschiedene Geschichten drin. Frag mich einfach mal, welche dich interessieren. Sagen wir 3 und
okay.
Ich erzähle dir ein bisschen was zu.
Also als erstes muss ich unbedingt wissen, was es mit der neue C auf sich hat.
Oh je. Gut, da kommen wir gleich zu einem Thema, was bei ihm eine große Rolle spielt, nämlich Eltern-Kind-Beziehungen. Die tauchen in diesen Geschichten immer wieder auf und die sind unfassbar, sagen wir mal, eher auf der brutalen Seite. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr so verstörende Eltern-Kind-Beziehungen gelesen. Und der neue C ist eine Geschichte, ein Elternteil, ich würde sagen ein Vater, wobei ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so genau gesagt wird, will sein Kind duschen und plötzlich hat, oder baden, der Junge ist 2 und hat plötzlich ein C zu viel. Und dieser Elternteil überlegt sich quasi so, okay, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt mit diesem C? Wie gehe ich denn jetzt damit um, dass er da ein bisschen C zu viel hat?
Das ist so lustig, dass du das sagst, weil ich habe neulich das Baby von einer Freundin wieder am Arm gehabt. Und ich finde, bei kleinen Kindern und Babys sehen die Füße immer so aus, als wäre es ein C zu viel, weil die so eng sind.
Ja, ja, ja.
Und wenn man dann nachzählt, es ist alles okay.
Aber
ich finde es großartig, die Vorstellung, dass dann wirklich einer zu viel ist. Was ich jetzt befürchte, ist, dass er irgendwie in Aktion tritt, der Vater oder die Mutter, weil ehrlicherweise, lass doch die 6 Zehen dran.
Genau, und das Problem ist, dass er sich dann so denkt, oh Gott, was sagen die denn dann vom Jugendamt, was ich mit dem gemacht habe und so. Also er kriegt quasi so diesen Film von, oh Gott, wie wird das nach außen wirken?
Hm.
Und dann, wir wollen ja nicht alles spoilern, aber er tritt in Aktion. Und es ist es sind wirklich verstörende Eltern-Kind-Beziehungen, die hier geschildert werden. Das passt auch ein bisschen zu Zach Williams genereller Geschichtenwelt, die er so aufbaut. Die Geschichten sind verstörend. Kommen wir einfach mal zur nächsten. Dann gucken wir mal.
Was hat es denn mit das Sauerkleehaus auf sich?
Das Sauerkleehaus. So, da muss ich jetzt kurz auf meine schlaue Liste gucken. Wobei ich glaube ich schon weiß.
Aber ich kann ja mal sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es sind insgesamt 10 Geschichten. Also ein ganz guter Einblick mit den 3 Sachen.
Genau. Das Sauerkleehaus handelt von Ronna, Jakob und ihrem Sohn Max. Und die kommen in das titelgebende Sauerkleehaus. Es ist einfach umgeben von lauter Sauerklee und deswegen wird es dann so genannt.
Mhm.
Und damit kommen sie irgendwie in so eine komische Situation, wo sich die Zeit so ein bisschen anhält oder so, also oder anders funktioniert. Sie verlieren ihre Orientierung. Sie sind in diesem Haus, aber sozusagen alles drumherum verschwindet so ein bisschen. Also sie können durch den Wald laufen, der da ist. Da ist auch noch so ein See. Aber sie verlieren so den Kontakt zur Zivilisation. Sie sind in diesem Haus, die Tage vergehen komisch, sie können sich nicht mehr merken, wie die Stunden sind.
Mhm.
Und dann ist es so, dass der Junge nicht mehr weiter wächst, der bleibt einfach in so einem Entwicklungsschritt stecken und ist dann auch so 3-4 Jahre oder so.
Aber wie lang sind die denn da, dass sie das merken? Also so ein Kind wächst ja nicht über Nacht.
Nee, die sind da komplett und sie werden aber älter.
Die leben da.
Sie verfallen dann. Naja, das ist so, die kommen da hin und plötzlich ist sozusagen, kommen sie nicht mehr raus. Das ist wie so eine Falle oder sowas, weißt du, wie so ein übersinnliches Ding. Also sie verbringen dann da ihre Tage, sind dann da, werden älter, verfallen langsam. Und der Junge bleibt immer im gleichen Alter. Sie müssen ihm ständig die Windel wechseln und so weiter. Und der stirbt aber auch nicht. Egal, krass, was sie machen sozusagen, Der stirbt auch nicht. Und es wird dann auch schnell so eine Horrorsituation.
Ja.
Der Mann, es geht dann auch darum, wie unterschiedlich sie damit umgehen. Der Mann verschwindet irgendwann und die Frau bleibt dann mit diesem Kind. Und irgendwann ist sie so verzweifelt, dass sie immer mehr versucht, quasi dieses Kind loszuwerden und sich da auch wieder, da sind wir wieder bei diesen Horrorgeschichten, alles Mögliche halt versucht, aber einfach dieses Kind nicht so los wird. Es ist eine sehr verstörende Erzählung auch, aber ich würde sagen, eine der besten Erzählungen im Band, weil sie auf kürzestem Raum, und das ist das, was Short Stories für mich einfach so gut können, wenn sie gut gemacht sind, diese ganze Atmosphäre, diese ganze zeitliche Entwicklung, die ja trotzdem lang sein muss, auch wenn die das nicht so den Überblick haben, das schafft die einfach so durch die richtig gesetzten Details sozusagen zu erzählen. Und die ist einfach extrem, also Zach Williams kann extrem klug verschachteln und bauen und sowas. Ne? Das ist ja bei Kurzgeschichten sehr wichtig, dass du so Motive hast. Zum Beispiel hier gibt es ein Stofftier. Und das taucht einfach, man kann ja so Motive relativ platt setzen. So, ne? Ja, keine Ahnung, der hat sein Stofftier und am Ende verliert er den irgendwie und das ist dann so ein bisschen, zeigt uns zum Bogen. Hier ist es so, du hast nie eine Ahnung, was da als nächstes mit passiert.
Ja.
Aber sie sind einfach so gut gesetzt und wo wir bei Stofftieren sind, es gibt generell viele Tiere auch in den Erzählungen von Zach Williams, die auch immer eine große Rolle spielen und auch so ihre kleine Agenda sozusagen haben. Wir haben noch eine.
Ja, komm, dann sag mir mal noch was zu Probelauf, der Eröffnungsgeschichte.
Ja, gerne. Da kommt noch ein anderer Aspekt rein. Und zwar, das ganze Verstörende zeigt sich auch in so einem Glaube an so Verschwörungstheorien. Also Verschwörungstheorien spielen in diesem Band generell auch eine große Rolle. Dieses so Leute, die an irgendwas glauben, was nicht so ganz, wo man so beim Lesen so denkt,
ich finde das ganz interessant,
das für Erzählungen,
ja.
Weißt
ja.
du?
Ja, vor allem, weil, also gibt ja mittlerweile auch so diesen Begriff Verschwörungserzählung, einfach um diesen fiktiven Charakter dieser ausgedachten Sachen zu betonen. Und ich finde, die Stimmung der anderen Geschichten, die hatte jetzt schon auch sowas von so Verschwörungserzählungen.
Genau.
Deswegen passt das für mich
das
irgendwie total gut
total.
Zusammen.
Und Erzählung trifft es auch noch schöner. Und hier geht es darum, es gibt einen Ich-Erzähler, es gibt in vielen dieser Bücher, viele dieser Geschichten sind aus der Ich-Perspektive, der geht auf Arbeit. Und dann trifft er erstmal den Pförtner und muss sich mit dem so unterhalten, hat nicht so richtig Bock, der heißt Manny. Und dann trifft er noch den nervigen Kollegen Shell. Und mit beiden hat er irgendwie nicht so richtig Bock, sich zu unterhalten. Sie sind so allein im Büro. Er findet das, was die sagen, so gruselig ein bisschen, er fühlt sich unwohl. Überlegt dann zum Beispiel, ob er gehen kann jetzt auch wieder nach Hause und hat aber das Gefühl, er muss sich dann noch bei denen verabschieden und hat da irgendwie so Probleme damit. Also ne, so wirklich so eine richtig gruselige Atmosphäre irgendwie. Mhm. Dann gibt's noch so die Chefin erhält ständig so Mails, die so völlig gruselig und so sind und da ist immer unklar, wer hat die geschrieben und dann überlegt er auch, ob das Manny oder Shell waren und zwischendurch hauen die ihn halt noch zu mit irgendwelchen Aussagen, zum Beispiel sagt der Pförtner zu ihm, erzählt dann irgendwie so ein bisschen seine Erzählung und dann sagt er so, ich sag nur die Rothschilds, follow the money. Und dann gibt es nochmal den Satz, dass ich erzähle, dass wenn ich wüsste, wo ich die Instanz finden könnte, würde ich alles beichten, was immer sie wissen wollte. Und also es gibt auch in vielen dieser Erzählungen so einen Verweis auf irgendwie, dass Figuren an irgendeine Instanz glauben oder an irgendwas so Höheres. Ne? Das heißt, das sind Geschichten, die passen leider ziemlich gut zu Amerika, glaube ich, und aber auch ziemlich gut zu unserer Zeit generell, ne, wo man sich nicht mehr so sicher ist, wo Leute, wo irgendwie mehrere Wahrheiten nebeneinander bestehen, wo vieles, was sonst vielleicht auch schön sein könnte, plötzlich so einen Twist kriegt, also so ist es zumindest in diesen Geschichten, und dann eben nicht mehr so schön wirkt, sondern relativ bedrohlich, zum Beispiel die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern oder sowas, ne?
Also keine Wohlfühlfahrt, die du da 9 Stunden hattest, als du das Buch durchgelesen hast?
Nicht unbedingt, wobei Bücher immer noch den Vorteil haben, dass sie dann durch die Sprache aufgefangen werden. Also man kann sich ja für die Sprache begeistern und dann ist sozusagen dieses formale tröstet dann so ein bisschen darüber hinweg, finde
ich. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich jetzt Filme sehe, wo irgendwie was Blutiges oder was Verstörendes passiert, dann habe ich wirklich Bilder im Kopf, die mich heimsuchen. Aber genau. Wenn ich solche Sachen lese, verarbeitet mein Gehirn das einfach anders. Ja, das hittet mich dann schon in dem Moment, aber das ist was.
Ich glaube, man hat dann noch so einen Schutzmechanismus. Ja. Ne? Beim Sehen muss man, Sonntag hat das mal beschrieben, man muss genau die Bilder angucken, die ausgewählt wurden. Und man hat keine Wahl, außer die Augen zuzumachen sozusagen. Aber wenn man hinguckt, sieht man genau das als nächstes, was jetzt so. Und das ist beim Lesen nicht so. Beim Lesen produzierst du ja deine eigenen Bilder.
Genau.
Und natürlich werden die dir auch so ein bisschen vorgegeben. Aber wie genau du dir das jetzt vorstellst, ob du jetzt dir dieses Haus in jeder, dieses Sauerkleehaus in jedem Detail vorstellst oder sowas, ne? Das ist ja dir überlassen irgendwie. Oder wie genau du dir diese Tiere vorstellst. Was ich noch sagen will am Ende, weil wir haben jetzt über Short Stories geredet und auch, dass er da so sehr in diese Tradition passt. Ich musste so ein bisschen dran denken, im Theater gibt es den Begriff a well-made play. Also das ist so ein feststehender Begriff für sehr gut gebaute Stücke. Das wird aber oft auch ein bisschen oder manchmal auch ein bisschen despektierlich genutzt, ne? So nach dem Motto da, das ist jetzt gut gemacht, aber irgendwie auch ein bisschen vorhersehbar in seiner gut Gemachtheit.
Okay.
Und ich würde sagen, Zach Williams ist ein, also die sind wirklich klug gebaut, sie sind von den Themen interessant, sie sind auch von den Figuren interessant und die meisten Geschichten sind einfach top und ich würde den Band auch auf jeden Fall empfehlen. Es gibt aber so ein paar Ecken, wo ich so denke, dieses Short Story Writing, was man dann so an der Uni lernt und wo man dann alle Kniffe lernt, das hat manchmal auch die Gefahr, wie jedes Genre, dass es dann ein bisschen zu gut gemacht ist. Also es gibt dann, also ein, zwei Geschichten gab es, wo ich zwischendurch oder dann auch gerade beim Ende dachte, das ist kein befriedigendes Ende, sondern das ist ein Ende, was so gebaut ist, wie Hemingway und Raymond Carver und andere tausende Enden gebaut haben. Ja. Ne? Mit diesem, genau dieser Mischung aus, ich lasse jetzt noch was offen und da schwebt was und da ist sowas
well-made
unheimlich.
Story.
Ja, und du denkst dir so, okay, aber das gibt es zum Glück an ein, zwei Stellen und ansonsten ist der Band gut und ja, verstörend, inhaltlich verstörend. Denn hast du uns auch ein Band mitgebracht.
Ja, Verstörung scheint auch irgendwie so ein Thema zu sein, weil das ist bei mir nicht anders.
Okay.
Ich hatte gehofft. Ich habe den neuen Band von Annette Paint mitgebracht. Ein Vulkan besteigen, im Piper Verlag erschienen. Und ich habe schon gesagt, das wird als Minimalgeschichten beschrieben. Oder nein, Entschuldigung, minimale Geschichten. Und ich muss echt sagen, ich habe vorhin ja mal gezählt, bei dir waren das jetzt, glaube ich, 10 Stories, hier sind es über 30. Und gleichzeitig ist das Buch nicht dicker als deins. Also die sind sehr, sehr kurz teilweise.
Das heißt, das Minimale bezieht sich auch darauf auf jeden Fall.
Nicht nur. Es geht
genau,
um was ganz anderes bei diesem Minimalen, da komme ich gleich drauf. Annette Paint ist ja sehr bekannt in Deutschland. Die ist Professorin für literarisches Schreiben in Hildesheim, wurde für ihr Werk mit dem großen Preis des Deutschen Literaturfonds ausgezeichnet. Also ist eine Instanz und umso interessierter war ich, was es jetzt damit auf sich hat. Und wenn man das aufschlägt, du kannst ja mal reingucken, dann hat man auf jeden Fall plötzlich so einen Irritationsmoment, weil das ein bisschen
das
aussieht wie ein Langgedicht.
Ne?
Genau.
Ja, ja.
Und das ist aber tatsächlich nur das Satzbild, von dem darf man sich nicht verunsichern lassen, denn das Konzept des Buches ist die leichte Sprache. Hast du davon schon mal was gehört?
Ja, dass man bestimmte Wörter zum Beispiel auslässt, die schwerer zu verstehen sind für Menschen, die sich schwerer tun mit dem Verstehen von Sprache, ne?
Genau, also es ist quasi so, dass es gibt leichte und einfache Sprache und ich glaube, da besteht nochmal ein Unterschied in der Regelhaftigkeit. Und die leichte Sprache ist eben eine Form der Sprache, die sich zum Beispiel auch bei öffentlichen Kommunikationstools wiederfinden lässt. Also manchmal gibt es ja zum Beispiel Nachrichten in leichter Sprache.
Genau.
Und das sind dann so Mechanismen und bestimmte Regeln, die angewandt werden, um das Verständnis zu erhöhen und somit die Inklusivität.
Und dazu gehört auch, ne, dass das Satzbild nicht so ineinander übergeht,
richtig,
so alles, sondern dass man da so Abstände lässt. Weil
eine
dann
dieser Regeln,
zu,
genau, ist ein Satz pro Zeile.
Ja.
Daher kommt dieses auf den ersten Blick dieses, was aussieht wie so ein Langgedicht, weil alles linksbündig und sehr schnell abbrechend ist in der Zeile. Ein Satz pro Zeile. Keine Sprachbilder, kein indirektes Sprechen, keine Zeitensprünge, keine Perspektivwechsel. Das ist jetzt mal so ein Ausschnitt aus den Regeln, die Annette Paint sich zunutze macht. Man kennt das ja in der Literatur, dass AutorInnen sich Regeln auferlegen, um bestimmte Sachen neu zu denken. Die Olipoten zum Beispiel sind das, ne, das bekannteste Beispiel dafür. Und die haben ja zum Beispiel dann Texte ohne E geschrieben oder sowas. Also das ist jetzt nichts, was es in der Literatur nicht gibt, dass man Regeln nimmt, allein ein Sonett zu schreiben, ja, ist ein regelhaftes Tun. Insofern sollte man sich davon auch erstmal nicht abschrecken lassen, finde ich. Annette Pehnt macht das, weil sie neugierig ist und weil sie rausfinden will, was es mit ihren Geschichten macht, wenn sie sie so schreibt. Und das fand ich erstmal eine super spannende Sache, von allem von einer sehr etablierten Autorin, die damit echt nochmal was wagt. Ich finde das irgendwie erstmal, da habe ich große Anerkennung dafür. Muss aber auch ganz klar sagen, dass es für mich nicht unter allen Umständen gelingt. Durch dieses kurze und regelhafte Benutzen der Sprache ist für mich die Stimmung der Geschichten und die Sprache der Figuren teilweise so ähnlich, dass ich nur anhand einer neuen Überschrift bemerkt habe, dass eine neue Geschichte beginnt, eine neue Figur zu erzählen beginnt. Weil sich eben in Ton und in der Wortwahl keine Änderungen einstellen. Und am Anfang habe ich den Fehler gemacht, diese super kurzen Geschichten, also wir reden da, ich blätter mal kurz rein, von teilweise ja, 10 halb beschriebenen Seiten, dass ich angefangen habe, dadurch, dass die auch sehr leicht zu lesen sind durch die leichte Sprache, wirklich da am Stück hintereinander weg super viele Seiten und Geschichten zu lesen. Und dann wird diese Schlichtheit und die Schönheit, die in der Schlichtheit durchaus auch manchmal liegt, zur Eintönigkeit. Und im schlimmsten Fall zu Figuren, die ein bisschen einfältig wirken, weil die halt so auf eine Art kommunizieren, dass man so denkt, das ist extrem unterkomplex irgendwie. Vor allem eben dadurch, dass hier keine Fakten dargestellt werden, wie das ja oft ist, wenn die leichte Sprache benutzt wird. Ja, dann sollen zum Beispiel der Bundestag erklärt werden. Hier geht es aber natürlich auch um die Figuren und die sind natürlich psychisch viel komplexer als die Erklärung des Bundestages. Deswegen ist mein erster Tipp, und ich würde nämlich eine Leseempfehlung auch aussprechen, aber mein erster Tipp ist, eine Geschichte pro Tag zu lesen. Ich glaube, sonst macht man sich das einfach kaputt, weil diese Stimmung und der Ton hat schon einen gewissen Reiz und es funktioniert an vielen Fällen auch besonders dann gut, wenn es um so stille Dramen geht. Und auch diese Verstörung habe ich schon angesprochen, die spielt eine große Rolle. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte von zwei Kindern, die so ein bisschen vernachlässigt zu sein scheinen. Da kümmert sich niemand so groß drum und die gehen immer jeden Tag in den Wald, vor allem wenn es Streit gibt, und spielen dann Rehe. Kommt auch der schöne Satz, Rehe streiten sich nicht. Auf jeden Fall. Genau, sind die dann im Wald und dadurch, dass es Kinder sind, wirkt diese einfache Sprache natürlich irgendwie authentischer, als wenn eine erwachsene Person diese einfache Sprache benutzt. Und ebenso ging es mir auch bei einer Geschichte über eine Frau im Wochenbett, die wirklich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, weil das Kind einfach permanent schreit oder ein Bedürfnis hat und was auch immer. Und auch da habe ich das Gefühl gehabt, das greift total gut ineinander, weil wir hier mit einer Figur erleben, die einfach gerade einen unterkomplexen Alltag hat, weil einfach nichts mehr normal ist. Also dieses unendliche Wiederholen von Wickeln, Füttern, Schlafen, das finde ich, greift diese Sprache eben auch gut auf. Ja, aber ansonsten gab es eben auch Geschichten von Menschen, die eben tatsächlich einfach Probleme beschreiben und es eben nicht immer so in der Tiefe dann nachfühlbar wird, weil es eben so ein bisschen nicht diese Tiefe einfach erreichen kann, diese emotionale Tiefe, weil halt alles immer so ein bisschen abgeflacht ist. Ich lese dir da einfach mal ein Stück vor. In einer Erzählung heißt es, ich habe mich getraut, also nicht ich allein. So etwas kann man allein nicht machen. Wir haben uns getraut. Wir haben uns getraut, sehr viel Geld auszugeben. Unser ganzes Geld. Alles, was wir in den letzten Jahren gespart haben. Und das Geld, das ich von Papa geerbt habe. Man braucht sehr viel Geld, um ein Schloss zu kaufen. Das Schloss gehört jetzt uns. Es ist kein großes Schloss, ein eher kleines. Oder ein Landhaus. Ein Anwesen, sagt Roman. Es liegt in Südfrankreich. Also du merkst schon, ich weiß nicht, merkst du was? Das wäre vielleicht, frage ich mal, nicht so suggestiv.
Nee, aber klar, also es wird halt viel dann mit Wiederholungen gearbeitet, ne, und mit nochmal aufbauen und Stück für Stück sozusagen. Du merkst ja richtig, wie sich der Gedanke sozusagen Satz für Satz aufbaut, verfestigt, nochmal vertieft wird. Aber es ist ja trotzdem immer derselbe Gedanke. Es ist ja nicht sozusagen eine wirklich krasse Weiterführung des Gedanken oder dass man jetzt so in die Nuancen geht, sondern
genau.
Es ist eigentlich sozusagen, du gehst aufs selbe, kriegst die Nuance hier rein.
Ja, und ich nehme mal eine beliebige andere Geschichte und lese deren Anfang vor und dann merkst du vielleicht auch, was ich meine mit der Ton, verändert sich nämlich viel. Heute kommt es darauf an. Das Volk entscheidet, ob ich hier bleiben kann. Das Volk sind viele Millionen Menschen. Sie stimmen ab, wer im Land bestimmen soll. Bisher habe ich das gemacht. Und da geht es halt tatsächlich um einen Politiker. Und mir fiel das total schwer zu glauben, dass ein Politiker denkt, das Volk sind viele Millionen Menschen. Also so, ne, manchmal habe ich das einfach, sind mir die Figuren dadurch nicht so nahe gekommen. Und insgesamt muss ich sagen, ich finde es trotzdem lesenswert, weil es eben, wie gesagt, auch an manchen Stellen sehr gut funktioniert. Und ich finde, man kann darüber auch wirklich was lernen, übers Schreiben und eben auch, welche Mittel braucht man eigentlich wirklich und welche nicht. Das ist jetzt so mein Fazit zu diesem Buch. Und im Idealfall nimmt man sich jeden Tag eine Geschichte vor und hat dann einen ganzen Monat was davon.
Es lohnt sich eher auch oft, auch wenn ich das andere jetzt so im Rutsch durchgelesen habe, würde ich sagen, bei vielen Erzählbänden und Kurzgeschichtenbänden ist es eigentlich auch ganz schön, eine Geschichte pro Tag zu machen. Es gibt ja, lass mich kurz erzählen, von Raymond Carver diese schöne Anekdote, dass er und seine Frau irgendwann, als er schon, ja, der ist ja relativ früh gestorben und war ja dann auch schon krank und so. Und die hatten eine sehr innige Beziehung und die haben das dann irgendwie so gemacht, dass sie ihm, also sie hat Tschechow gelesen und er hat Tschechow geliebt wie verrückt. Und sie hat dann immer morgens so gesagt, ich habe jetzt wieder die neue Tschechow-Geschichte da fertig gelesen oder eine gelesen. Und dann hat ihn das immer so, also fand er das so, wollte er dann selber auch. Und dann hat er auch immer eine gelesen und dann haben sie sich immer am Abend nochmal drüber unterhalten oder so, ne, dass sie dann wirklich Tag für Tag so eine Tschechow-Geschichte gelesen haben.
Die hätten gemeinsam sich auch bei so einem Buchdate kennenlernen können.
Auf jeden Fall. Nee, genau, aber ich finde, das ist eh eine gute Empfehlung. Und bei so einem Band dann vielleicht nochmal mehr, ne?
Ja, ganz genau so ist es. Und ich würde sagen, wir kommen zum Schluss.
Was vom Tage übrig blieb.
So, zum Schluss wollen wir heute an Dorothy Parker erinnern. Die hat zuletzt 2023 viel Aufmerksamkeit bekommen zu ihrem 830. Todestag. Ich liebe ja diese Anlässe immer. Also, weiß ich nicht, manchmal denke ich dann so, wer überlegt sich das eigentlich immer, wenn dann ein runder Geburtstag ist? Was denn?
830.
Ja, oder?
Nee.
Sie ist 1893 geboren.
Welche Dorothy Parker hast denn du?
Gibt es mehrere?
Ja, es gibt die ganz berühmte. Die
ja, das ist eine ganz berühmte.
Ja,
wart's mal ab, Josef, und dann
ich
sagst du mir, welche
gespannt.
Es noch gibt.
Bin
ja,
sehr
ja, ja.
Gespannt.
Also, eine New Yorker Autorin, um die geht es heute, diese Dorothy Parker, die also am 22.08.1893 geboren wurde. In eine wohlhabende Familie hinein, aber nach eigenen Aussagen eben auch Gewalt durch den Vater erlebt hat, die Mutter als Kleinkind schon verloren hat. Insgesamt war es aber ein liberales Elternhaus mit drei großen oder vier großen Geschwistern. Sie selbst ein rebellisches Kind und genau, sie hat auch gesagt, dass sie von der katholischen Schule geflogen ist, weil sie die unbefleckte Empfängnis als Selbstentzündung bezeichnet hat. Das ist auch für ein Kind natürlich schon sehr originell. Das wird sie auch Zeit ihres Lebens auszeichnen, diese Originalität. Sie ist dann auf eine private Eliteschule gegangen, die sie auch nach einem Jahr abgebrochen hat. Und mit 14 stand sie dann ohne Abschluss da und hat zu schreiben begonnen. Sie ist, und da sind wir wieder im Zeitalter des Geldes in den Zeitungen, sie ist über die Vogue zur Vanity Fair und damit zum New Yorker gekommen und war da Mitglied der Gründungsredaktion. Ich glaube, in der Vogue hat sie Untertitel für Bilder geschrieben. In der Vanity Fair hatte sie dann so eine Art Kolumne und hat dort über die Modewelt und die High Society gespottet. Und ich glaube, sie ist da auch, Ach nee, das war dann im New Yorker. Pass auf, sie ist nämlich dann da rausgeflogen und das hat auch viel mit dem Theater zu tun. Also sie war sehr progressiv für diese Zeit. Sie hat mal in einem Gedicht scheißegal gesagt, also so auf diese Art und Weise. Sehr erfrischend, bekannt geworden als Dichterin, Journalistin, Drehbuchautorin und Theaterautorin und eben auch passend zur Folge heute als Autorin von Kurzgeschichten. Und sie war vor allem gefürchtet als Kritikerin im New York der 20er Jahre. Sie ist da zu einer der ersten Theaterkritikerinnen geworden und hat krasse Verrisse geschrieben und auch wirklich Warnungen ausgesprochen, von wegen, gehen Sie nicht in dieses Stück, nehmen Sie Strickzeug mit, machen Sie dies, machen Sie das, oder die großen Glanzmomente der Schauspielerin lagen dann da, wenn sie hinter der Bühne war. Also wirklich richtig gemein. Und sie hat dann einmal ein Theaterstück verrissen, was aber geschrieben war, glaube ich, von einem Anzeigenkunden des New Yorker und dann ist sie rausgeflogen. Sie hat sich ungewöhnlich verhalten und benommen aus damaliger Sicht. Sie war dramatisch, scharfzüngig. Sie war aber auch so lapidar. Also sie hatte so dieses spannende Spektrum bedient zwischen ich bin immer schick gekleidet mit Handschuhen und Hut, aber ich sag halt scheißegal und das als einer Frau in den 20er Jahren. Sie hat ihr Geld zum Fenster rausgeworfen, konnte nicht kochen. Also hat viele Klischees ganz wunderbar gebrochen. Und sie wurde dann Teil eines elitären literarischen Zirkels aus JournalistInnen und SchriftstellerInnen, die in New York den Ton angegeben haben in diesen Roaring Twenties. Das waren ganz schnelllebige Partygirls und Partyboys. Und aus diesem Rausch ging dann eben auch viel Schlechtes hervor. Also Depressionen, Suizidversuche, Alkoholabhängigkeiten, schlechte Beziehungen. Außerdem hat sie Fehlgeburten erlitten und ihr Wunsch nach einer eigenen Familie hat sich nie erfüllt. Ein Klischee, das sie bedient hat, war, dass sie gesagt hat, ich schreibe selbst am besten, wenn ich unglücklich und pleite bin. Also zum Thema Genie-Mythos und einsame SchriftstellerInnen. Und sie hat mich auch wieder an andere erinnert, über die wir schon gesprochen haben hier, wie zum Beispiel, ich glaube, Raymond Carver war das, hat sie dann auch Drehbücher geschrieben für Filme, die dann extrem erfolgreich geworden sind. Aber es war nicht
Chandler.
Chandler war ja. Das, genau, nicht Raymond Carver, sondern Raymond Chandler, richtig. Auch da einige Oscar ausgezeichnete Filme drunter, da weißt du besser Bescheid als ich. Sie war aber eben auch, wie Chandler, intellektuell von dieser Arbeit unterfordert und das hat sie auch so ein bisschen zermürbt. Sie ist dann alt geworden, auch sehr verehrt worden, aber war eben ungefragt in dem, was sie gemacht hat im Alter und starb dann am 7.6.1967. Und ich habe dir zum Schluss ein kleines Zitat mitgebracht und danach darfst du mir verraten, ob es die richtige Dorothy Parker ist, die ich heute vorgestellt habe. Wenn du wissen willst, was Gott über Geld denkt, dann guck dir bloß die Leute an, denen er es gegeben hat.
Ja, für solche Sätze und Bonbons ist sie berühmt, ne?
Ja.
Es ist natürlich die richtige.
Entweder
ich habe einen Hörfehler oder du hast echt gesagt, 830-jähriges Jubiläum. Ja. Aber es sind ja nicht 830-jähriges Jubiläum, das kann ja nicht sein, weißt du, zeitlich stimmt ja alles.
Ja.
Aber es sind ja jetzt nicht 830 Jahre seit 1800 irgendwas bis 2025.
Aber nicht?
800 Jahre.
Aber
1800, 1900, 2000. Also weißt du, was ich meine?
Sind nicht immer 1000 Jahre in einem Jahrhundert?
Nee.
Hä, warte mal, bin ich jetzt blöd? Josef, wir müssen das gleich off record noch diskutieren. Aber hey, deswegen
ja, also
bin ich...
Es ist noch nicht so, es ist noch nicht so ewig her. Das hieße ja sonst, dass quasi der New Yorker von vor fast 500, 600 Jahren gegründet worden wäre.
Ja,
das
okay.
Ist ja, überhaupt. Also es ist nur sozusagen eine kleine Dings. Und deswegen dachte ich, weißt du, dann wäre sie sozusagen
ja.
So eine klassische Schriftstellerin. Ich glaube sogar vor der Gründung Amerikas.
Oh mein Gott.
Und das wäre jetzt ein bisschen heftig. Deswegen war ich irritiert. Es ist aber die Dorothy Parker, die in den 1920er Jahren einfach für Furore gesorgt hat.
Ich suchte den Link raus, wo das stand.
Okay. Die im Hotel gechillt hat mit all diesen Leuten, die so ein bisschen so eine ähnliche Biografie auch hatte wie Fitzgerald. Und an
ja.
Die wollen wir heute erinnern. Ne?
Ja.
Haben wir was zum Anstoßen, Lynn?
Oh ja, ich habe ein Glas.
Imaginär. Ich warte kurz.
So viel Zeit muss sein, lieber Josef. Zeit zum Rechnen, zum richtigen Rechnen haben wir natürlich nicht, weil wir mit Büchern arbeiten, aber richtig anstoßen können wir.
Auf Dorothy Parker.
Cheers.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.